Willkommen zu einer neuen Folge Königsdisziplin Procurement Made in Europe. Longevity ist gerade eines der größten Themen im Health-Sektor, ein Milliardenmarkt, der wächst, der polarisiert und der vor allem eines zeigt, viele wollen schnell rein. Aber gerade bei Gesundheitsprodukten gilt, die Krux liegt im Detail. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Katharina Schneider, Unternehmerin, Investorin, vielen bekannt als Jurorin aus 2 Minuten, 2 Millionen, regelmäßig zu Gast in Formaten wie Ö3 Frühstück bei mir und jemand, der genau weiß, was ein Produkt wirklich marktfähig macht. Schön, dass du da bist, Katharina.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Danke, Katharina. Ich freue mich auch sehr. Lass uns gleich direkt starten, Katharina. Longevity ist gerade überall. Social Media, Startups, Investoren. Was ist dein Blick darauf? Ist das ein nachhaltiger Markt oder gerade auch ein gefährlicher Hype?
Ja, vielleicht darf ich ein paar Worte so in die Vergangenheit richten, und zwar der Traum der Unsterblichkeit. Das ist das, ich glaube, das ist der Traum, den wir, seit wir Menschen da sind, haben. Ja, und wir kennen das, das ist mittlerweile 4000 Jahre alt, vom Jungbrunnen oder vom Unsterblichkeitselixier. Also so neu ist das Thema gar nicht, der Unsterblichkeit oder Langlebigkeit. Ja. Der Hippokrates das war der Erste, der sozusagen dann von den Mythen wie diesen Jungbrunnen weggegangen ist und die medizinischen, die Ernährung, die Umwelteinflüsse damit ins Spiel gebracht hat. Das ist sozusagen der Punkt, wo wir heute auch ansetzen bei diesem Thema Longevity. Und ja, also es ist, wie gesagt, es ist sicher ein Hype derzeit, ja, aber das Thema ist ein uraltes Thema. Warum glaube ich, dass das jetzt gerade so ein Hype ist? Also das ist meine persönliche Vermutung dazu. Bis zu Corona haben wir alle gesundheits- und medizinischen Themen den Fachkräften überlassen, also Ärzten oder medizinischem Personal oder ausgebildeten Gesundheitskräften. Und dann hat sich durch diese ganze Corona-Pandemie hat sich dann was entwickelt, wo halt einfach alle mitsprechen konnten und durften. Und ich habe so das Gefühl, dass mittlerweile jeder, der Influencer ist oder Creator ist oder der selber irgendwelche Erfahrungen gemacht hat, wird zum Experten der Longevity-Community, der Langlebigkeit. Das hat immer Für und dann Wider. Ich denke halt, dass die Komplexität, es liegt immer in der Komplexität. Ja. Es ist nicht so einfach, dass man sagt, macht's das und dann lebt's länger oder bei mir hat das funktioniert, weil genau das ist ja das Thema. Unser Körper ist extrem komplex und vor allem individuell, weil jeder Mensch anders agiert und reagiert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema, wo wir in der jetzigen Zeit angekommen sind, dass wir ganz stark in eine Personalisierung gehen. Und also um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es ist ein Hype. Ja, ich glaube aber auch, dass es ein Thema ist, das uns unser ganzes Leben lang oder unsere ganze Menschheit beschäftigen wird und auch in der Vergangenheit beschäftigt hat.
Okay, du denkst, wenn ich so richtig zusammenfasse, das Thema wird bleiben, aber es werden unterschiedliche Begrifflichkeiten sich wahrscheinlich einschleichen. Aber das Thema an sich, das wird bleiben.
Ja, also ich glaube, wenn wir jetzt auf das Thema Hype gehen, wir kennen ja viele Hypes aus der Vergangenheit. Ja, also die Dotcom-Blase war auch ein Hype. Ja, letztendlich sind 70-80% der Unternehmen von der damaligen Dotcom-Blase gibt's nicht mehr. Die es gibt, sind sehr groß, wie zum Beispiel Amazon, die wir kennen. Oder wir kennen, aber natürlich ist die Dotcom-Blase oder der Hype damals, ist heute Digitalisierung ist eines der größten weltweiten und internationalen Märkte. Das heißt, zum Thema Longevity im Vergleich, das wird sicher bleiben. Also das ist ein Thema, was bleiben wird. Aber die jetzt am Markt kommen, die Unternehmen, die Startups, die Gründer, da ist die Frage, wer bleibt, wer ist nachhaltig und wer wird dann nicht mehr sein in einigen Jahren?
Genau, da hast du gute Schlagwörter genannt. Lass uns ein bisschen eintauchen in die Startup-Szene. Ich arbeite ja auch viel mit Startups, mit Gründern, mit Gründerinnen, mit jungen Unternehmen. Ich sehe da schon aktuell sehr viele Gründerinnen, die sagen, ja, ich bringe jetzt schnell ein Supplement oder ein Health-Produkt auf den Markt, weil halt der Markt auch gerade da ist. Ja? Wie bewertest du das? Auch bei den Shows, ja, wenn solche Produkte präsentiert werden. Was unterscheidet denn für dich ein ernsthaftes Produkt von einem schnellen Trendprodukt?
Also für mich ist der Unterschied liegt ganz klar auf der Hand. Das eine ist das, wenn ich sage, es gibt irgendwo ein Problem oder es gibt irgendwo einen Need und es wird was entwickelt oder erfunden, um dieses Problem zu stillen. Das sind Innovationen. Also wenn wir von Startups sprechen, ein Startup steht ja für Innovation. Und eine Innovation, also Startup steht für Innovation und Technologie. Eine Innovation ist das, was es ja vorher noch nicht gegeben hat. Das ist ja was ganz was Neues. Ja? Mhm. Das heißt, die Startups, die erfolgreich sind, die natürlich, das ist auch sehr kostenintensiv, die entwickeln Dinge, die es in der Form noch nicht am Markt gibt. Wenn ich heute jemand bin, der ein Nahrungsergänzungsmittel am Markt bringt, wo es eh schon hunderte davon gibt, dann sehe ich das nicht als Startup, weil das ist dann was nachmachen, was es ja schon gibt. Ja. Und ich glaube, da ist der riesengroße Unterschied auch in der Definition, was jetzt Startup ist oder was Innovation ist. Ich glaube, da liegt auch der Erfolg. Ich meine, wir wissen aus Statistiken, dass von allen Gründungen 10% erfolgreich oder bestehen bleiben und 90% nicht, weil es halt da auch in einer Komplexität liegt. Und ähnlich ist es natürlich bei dem Thema Longevity. Das ist ein extrem großes Thema, aber es ist eine riesen Komplexität. Das ist nicht so, dass man sagt, nimm jetzt die eine Pille. Ja, das ist das, was wir uns vor 4000 Jahren gedacht haben, steig in den Jungbrunnen und dann bleibst du für immer jung.
Ja.
Und du willst es nicht. Das ist nicht, dass ich sage jetzt, nimm diese eine Pille und dann wirst du immer jung bleiben. Ja. Also da ist eben diese Komplexität und ich glaube, der Unterschied, wer wird erfolgreich sein und wer nicht, wer hat sozusagen wirklich dieses Warum dahinter? Ich will was bewegen, ich will die Menschen besser machen, gesünder machen und nicht einfach nur sagen, ja, ich will jetzt das schnelle Geld machen, weil das hat meistens kurze Beine.
Okay, also nicht copy-paste, eine schöne Verpackung und das Produkt gibt's eh schon, sondern das Schlagwort ist ja wirklich Produktentwicklung, eine Innovation und was Neues bringen. Ne?
Ja, weil, also vielleicht, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, was du jetzt gerade angesprochen hast mit copy-paste und ich glaube, das Thema war Nahrungsergänzung, was wir da erwähnt haben.
Ja.
Man muss sich ja vorstellen, dieser ganze Nahrungsergänzungsmarkt ist ja riesig. Ja, da werden ja Millionen an Werbung reingesteckt. Ja, also das ist ja, wenn ich da jetzt komme und sage, ja, ich habe jetzt eine Idee, ich gebe da jetzt eine Etikette drauf, ich habe jetzt eine Marke, wie soll ich da mithalten? Ja, also das muss man sich ja auch immer in Relation sehen.
Ja, voll, kann ich nur bestätigen. Und zu Beginn, auch bei meiner Intro, habe ich ja gesagt, die Krux, die liegt im Detail. Ne? Und was sind denn jetzt so die Details oder die Details im Health-Bereich? Was entscheidet denn über Erfolg und Nicht-Erfolg? Weil ich weiß, in deiner vorigen Funktion schon jahrelang her, aber hast du immer gesagt zu deinen Startups oder zu deinen Schäfchen, ich will Problemlöser-Produkte. Ja? Das bringt. Was ist es denn jetzt im Health-Bereich oder im Longevity-Bereich? Ist es die Herkunft? Sind es die Inhaltsstoffe? Ist es eine Studie, die dahinter gezogen werden muss? Was denkst du?
Es ist die Komplexität und das Ineinanderführen aller der Themen, die du jetzt genannt hast. Ja, also das ist ja auch generell bei einem Startup oder bei einem Unternehmensaufbau. Es ist nicht eindimensional, ja. Es ist alles multidimensional und es muss wie kleine Zahnrädchen, muss es ineinander spielen. Und da liegt eben die Komplexität, ja. Also, so wie du begonnen hast, für mich war immer, wenn du ein Problem hast und du kannst das Problem lösen, dann hast du einen Wunsch, dass die Menschen das kaufen oder das haben möchten, dieses Produkt oder die Dienstleistung. Ja? Oder du kannst es einen Traum verwirklichen oder ermöglichen für Kunden. Ja? Oder wenn sie Angst haben, dann gibst du ihnen Sicherheit. Das sind die Motive, warum überhaupt ein Kauf getätigt wird oder Jeder von uns trifft eine Kaufentscheidung, weil eines dieser drei Themen in Kraft tritt oder eine Mischform. Ja, also deswegen muss das Produkt oder die Dienstleistung an sich etwas bewirken. Und jetzt zu den anderen Faktoren, die du genannt hast, Studien und Zulassungen. Gerade im Gesundheitsbereich und Langlebigkeit, da sind wir im Gesundheitsbereich oder im medizinischen Bereich angesiedelt. Das hat sehr, sehr viel und stark auch mit Evidenzen zu tun. Das heißt, gibt es Studien dazu? Ja, ich höre das selber immer wieder, es werden ganz viele Studien zitiert und dann kommt man drauf, ja, die wurden zum Beispiel bei Mäusen durchgeführt, aber noch nicht bei Menschen. Wir wissen, da ist aber ein Unterschied. Ja. Das heißt, das kann kommen, ist aber noch nicht am Markt. Ja. Also deswegen, die Evidenz ist ganz wichtig. Welche Studien gibt es dazu? Die Herkunft natürlich, vor allem gerade auch bei Produkten oder bei Dienstleistungen, bei Analysen, Laboranalysen. Wo wird das durchgeführt? Da geht es um Datenschutz, da geht es um die Rohstoffe, jetzt zum Beispiel bei Nahrungsergänzungsmitteln oder auch bei diesen verschiedenen Devices, die wir haben, ja, die wir anwenden. Man muss sich vorstellen, ich wende das an meinen eigenen Körper an und da ist Sicherheit natürlich schon sehr, sehr wichtig. Ja, genauso wie bei den Nahrungsergänzungsmitteln, da müssen die Rohstoffe sauber sein, die müssen geprüft sein, die müssen zertifiziert sein, weil wir vergessen immer wieder, die Nahrung oder das, was wir zu uns nehmen, ist ja sozusagen unser Antrieb, ja, und also ich möchte nicht irgendwas nehmen, wo ich keine Ahnung habe, wo oder wie das hergestellt ist.
Ja, detto. Also ich glaube, da ist Transparenz und vor allem auch Vertrauen, ne? Also das ist eine Branche, die lebt ganz stark von Vertrauen und Trust Building und das alles, was du gesagt hast, transparent, wo kommt was her, Studien, Zertifikate, die halt auch echt sind, ja, Das spielt da alles rein. Welche Fehler siehst denn du am häufigsten bei jungen Marken? Was sind denn so die Hoppalas oder die Fallstricke, wo die Startups und jungen Unternehmen oft reinfallen, wenn sie in dieses Segment einsteigen?
Ganz oft sehe ich einfach die Unerfahrenheit, ja, die ja auf der einen Seite schon einen positiven Effekt hat. Ja, weil wenn ich sage es ganz oft, wenn ich gewusst hätte, was alles auf mich zukommt, hätte ich wahrscheinlich nie die Entscheidung getroffen, selber zu gründen oder Unternehmen aufzubauen. Ja, das muss man dazu sagen. Mhm. Also insofern ist ja diese, ich nenne es jetzt einmal Unbedarftheit gut, weil die gibt uns frischen Wind, die gibt uns eine andere Sichtweise, wir sind
das
schneller.
Das ist so beim Haus bauen oder Kinder kriegen, ne? Das will man vorher gar nicht wissen.
Also insofern ist es ja gut, wenn man da unbefangen an die Sache rangeht. Aber es hilft natürlich, wenn man auf der einen Seite Menschen dann da begleitend dabei hat, die Erfahrung haben. Ja, also du kennst ja das selber von der Sourcing-Ecke, was ja ein riesengroßes Thema ist. Woher source ich? Wie mache ich das? Also ich habe ganz, ganz viele Startups, die sagen, ja, ich habe da in China eine Fabrik und die haben einen Preis gemacht und das ist super und das hole ich. Und sie wollen aber nicht wahrhaben, dass das nicht so einfach ist und meistens passiert dann bei der ersten Lieferung was, dass man dann erst munter wird und sagt, okay, so trivial oder einfach ist das nicht, da halt eine große Komplexität dahinter steckt. Ja, also wir kennen das ja alles, was da dahinter steckt. Und genauso ist es bei anderen Themen. Das heißt, dieser frische Wind ist wichtig und tut gut, weil ich vergleiche das gern mit Konzernstrukturen. Ja, warum sind Konzerne langsamer? Das ist so wie die Containerschiffe. Die können zwar viel transportieren, aber sind langsam. Und das Startup ist so ein bisschen wie ein Schnellboot dazwischen. Weil der einfach in einem kleinen Team kann ich viel flexibler sein. Ich habe einen viel frischeren Wind, aber mir fehlt natürlich die Erfahrung. Und deswegen das zu connecten, die Erfahrung, aber der Zugang, der Frische und die Flexibilität, das gemeinsam ist optimal. Also auf die Fehler zurückzukommen, sehr viele unterschätzen es. Die kommen und sagen, du, ich habe eine super Idee und ich möchte da jetzt ein Produkt haben. Okay, das ist das eine. Das heißt, die Idee alleine macht nicht erfolgreich, weil Ideen haben ganz, ganz viele, sondern es geht wirklich um die Umsetzung und um die Dinge auf die Straße zu bringen. Und Die Idee ist 5% und 95% ist die Umsetzung. Und das ist das, was die meisten unterschätzen. Ja? Und das Kapital. Weil sehr viele stecken das Geld oder das Investment in die Produktentwicklung und vergessen aber, dass sie dann im Nachgang für den Vertrieb, fürs Marketing, da brauche ich ja noch einmal wesentlich mehr Kapital, als ich überhaupt in der Produktentwicklung brauche. Ja,
genau, also, voll, das ist ein guter Punkt, Katharina. Lass uns mal ein bisschen auch über Zahlen sprechen, weil dein Vergleich, der gefällt mir gut. Witzigerweise habe ich auch den bei einem Interview mal gebracht. Also für mich ist ein Startup ein schnelles Boot, ein Schnellboot. Und dann hast halt die Konzerne, das ist halt ein Kreuzfahrtschiff oder whatever. Das ist, heißt aber im Umkehrschluss auch, dass du wenig Kapitalreserven hast, ne, als Startup. Du hast wenig Rücklagen, du musst wirklich gut haushalten, du musst gut wirtschaften, du musst ganz genau überlegen, wo lege ich jetzt was rein. Und ich glaube auch vor allem in diesem Sektor unterschätzen viele, was das auch wirklich kostet. Ne? Also in dieser Warengruppe, in diesem Segment ein qualitativ hochwertiges Health-Produkt auf den Markt zu bringen. Jetzt von deiner Erfahrung heraus, ich weiß nicht, ich mag das immer gerne, wenn man wirklich Zahlen geben kann. Kannst du das? Also mit welchem Budget sollte man denn realistisch rechnen, wenn man ein Produkt im Longevity, im Health-Sektor auf den Markt bringen möchte?
Also das ist natürlich
auch vielleicht, entschuldige, noch vielleicht ein Nachsatz. Und du hast es schon ein bisschen angeschnitten. Und wo wird denn am häufigsten falsch gespart?
Ja, also das ist natürlich ganz, ganz stark abhängig, welches Produkt oder welche Leistung man am Markt bringt. Ja, ich kann ein praktisches Beispiel geben. Ich bin vor über 10 Jahren in ein Startup eingestiegen, personalisierte Medizin, genetische Analysen. Und die Entwicklung, bis das sozusagen soweit war, dass man dann die genetischen Analysen durchführen konnte, die ganze digitale Infrastruktur und die Interpretationen, die für die Kunden lesbar machen und auch für Ärzte, die hat ungefähr circa 5 Jahre Entwicklungszeit. Dann muss man noch einmal 2 Jahre rechnen für Testing, für Learnings und so weiter, bis man dann erst am Markt gehen kann und so weit ist, dass man dieses Produkt vertreiben kann. Ja, das heißt, je komplexer und je innovativer ein Thema ist, was es in der Form noch nicht am Markt geht, umso länger ist natürlich die Vorlaufzeit. In dem Fall sind es natürlich mehrere Millionen an Investment, bis das Produkt einmal so weit ist, dass ich in eine Testphase gehen kann, bis ich in einen Proof of Concept gehen kann. Ja. Und das ist natürlich das ist abhängig, was sich jetzt am Markt bringt. Das heißt, alles, was Technologie ist oder Devices, wir kennen das ja gerade bei Longevity, da ist ganz viel im Rotlicht oder im Kältebereich oder in den verschiedensten technischen Devices, ja, oder Hypoxie oder so. Also wenn man da in eine Entwicklung geht von solchen technischen Geräten und nicht irgendwo eines in China kauft, was es schon gibt, ja, sondern wirklich in der Entwicklung muss man mit mehreren Millionen Euro rechnen, ja, und auch mit einer Entwicklungszeit, weil das muss natürlich geprüft werden, da gibt es ja verschiedene Approvals dazu und etc., ja. Im Longevity-Bereich.
Also Fremdkapital schwer, gar nicht möglich, ne? Braucht man schon also einen oder mehrere Investoren. Ne? Ja.
Fremdkapitalinvestoren, Förderungen, Double Equity, da gibt es verschiedene Vehikel, wie man das dann sozusagen überhaupt finanzieren kann. Weil du musst dir vorstellen, du brauchst ja ein Team, die müssen das ja umsetzen. Ja, du musst das ja aufbauen, du musst das entwickeln. Und das über mehrere Jahre kostet natürlich was, abgesehen von den 5 Zulassungen, Studien und so weiter. Mhm. Wenn wir jetzt im Longevity-Bereich, wir haben auch das Thema Nahrungsergänzungsmittel angesprochen, da habe natürlich, wenn ich heute hergehe und sage, ich mache ein sogenanntes OEM-Produkt, das heißt, dieses Produkt ist schon fertig, hat alle Zulassungen, und ich mache das mit meinem eigenen Logo oder mit meinem eigenen Label, dann sind wir natürlich in einem ganz anderen Bereich, weil dann brauche ich relativ geringe Investitionen. Dann brauche ich nur die Investitionen, dass ich das Produkt sozusagen vorfinanzieren kann, weil natürlich immer Mindestmenge für ein eigenes Label gefordert wird, dass es produziert wird. Und dann natürlich in den Marketing- und den Vertriebsbereich. Im Longevity-Bereich sehe ich auch, dass es sehr stark immer mehr auch an Konzepte geht, also an Dienstleistungen, Beratungen. Okay. Da ist natürlich die Entwicklung oder die Entwicklungskosten sind da am geringsten, ja, weil das ist die eigene Zeit, die man hat oder die Recherche oder Experten, die man da dazu nimmt. Und dann kann man sozusagen in welcher Form auch die Dienstleistung verkaufen. Also das ist der Dienstleistungsbereich in dem Fall ist natürlich der geringste Kapitalaufwand. Wenn ich etwas entwickle im Technologiebereich, ist es der höchste Kapitalaufwand. Und wenn ich so in der Nahrungsergänzung bin, dann bin ich irgendwo dazwischen drinnen. Also das so ein bisschen zu den Zahlen und zum Kapitalaufwand. Aber wenn ich jetzt auch den mittleren Weg nehme, der Nahrungsergänzungsmittel, muss ich sage immer, rechnet's für eine Werbung, für einen Einstieg, für alles das, was ich brauche, wenn das Produkt fertig ist, mindestens, wenn ich jetzt mit einem Markt beginne, Minimum 150.000 Euro, dass ich dann wirklich auch ein Proof of Concept machen kann. Ja, weil ich kenne da wirklich einige, die kommen und haben null Budget dafür und das macht es wirklich schwierig. Ja.
Das ist dann sehr schnell ein Showstopper. Okay, aber das ist ja mal, glaube ich, eine Zahl, mit der man arbeiten kann. Also so 150.000 Euro overall pro Markt, pro Land.
Sozusagen. Also ich spreche jetzt einmal vom österreichischen Markt, weil wenn Deutschland müssen wir dann immer mal 10 rechnen, wenn du das jetzt skalierst. Weil ich muss ja das Produkt bekannt machen in einer Form. Ja, also sonst, das heißt, das ist auch das Thema auch ein bisschen. Manche sind komplett stolz, wenn sie ein Produkt in den Handel stellen können. Ja, aber nur wenn es im Handel steht, verkauft sie sich ja nicht von alleine. Also selbst da muss ja das beworben werden. Und wir kennen das alle. Was kostet heute Werbung, dass man in einem Flugblatt ist, dass man WKZ muss man zahlen, Platzierungen, Querfeldein. Also da muss man einfach mit Kapital rechnen.
Okay, du hast interessanterweise auch das Schlagwort Förderungen erwähnt. Gibt es da welche, wo du sagst, jetzt in Österreich, Deutschland oder der Schweiz, dass man da speziell etwas aufgestellt hat für diesen Bereich, für Startups, oder sind das eh die üblichen, die man kennt, die was halt für Innovationen und so weiter bereitgestellt werden? Kannst du da ein paar Tipps geben?
Also ich muss dazu sagen, ich bin kein Förderexperte, ich bin alles andere als ein Förderexperte. Da empfehle ich wirklich immer zu Stellen zu gehen oder zu Förderexperten zu gehen, die sich da wirklich auskennen, ja, und die sich da spezialisiert haben. Ja. Also es gibt natürlich viele Förderthemen, wo man dann sagt, bei einer Gründung kann man der Unternehmer 6 Monate kriegt der Gehalt gefördert oder also gibt es in den verschiedensten Modellen. Ja. Was ich nur immer dazu sage, und das betrifft sowohl die Förderungen als auch die Suche nach Investoren, Investments. Das Wichtige ist, dass ich einmal vorher mir überlege, wo ist mein Ziel, was will ich überhaupt erreichen mit meinem Unternehmen. Ja. Bleiben wir jetzt eben in den Longevity-Bereich. Wo will ich hin? Ja, will ich heute an die Börse gehen, ja, will ein Riesenunternehmen aufbauen, will an die Börse gehen, dann muss ich meine Struktur und meinen ganzen Kapitalbedarf komplett anders aufbauen, als wenn ich sage, ich will jetzt für mich ein Einkommen schaffen und eine Beratung aufbauen, die ich mit One-to-Ones machen kann. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist dann auch abhängig, wie ich die Infrastruktur aufbaue, welche Förderungen ich in Anspruch nehme, welche Investoren, weil man muss sich ja vorstellen, wenn ich jetzt alleine bin oder zu zweit oder zu dritt, also ein ganz kleines Team habe, dann habe ich ja immer ein Ressourcenthema. Ich habe ja immer zu wenig Geld, zu wenig Zeit und zu wenig Personal beim Aufbau. Und wenn ich mich jetzt um die Förderungen kümmern oder um Investoren kümmere, dann bleibt sozusagen mein Produkt oder meine Entwicklung auf der Strecke. Das heißt, das Wichtigste für mich ist immer eine Planung im Vorfeld, und ich rede jetzt nicht von komplizierten Businessplänen, sondern was will ich und wo will ich wann sein? Wo will ich in 5 Jahren sein? Ja, wie groß will ich sein? Weil davon hängt dann ab, was ich mache. Man kann das vorstellen mit einem Haus. Ja, du willst jetzt ein Haus bauen und gehst jetzt zum Architekten oder zu einem Fertigteilhaus bauen und sagst, ich will ein Haus. Und das Erste, was er da fragt, ist, na, wie groß soll das Haus sein? Wie viele Zimmer hat das Haus? Ja, weil davon abhängig ist das Grundstück, das Investment etc. Da ist es für uns ganz logisch, aber wenn wir jetzt eine Firma gründen wollen, dann machen wir uns solche Gedanken nicht. Also ich habe in meinen Masterclasses erlebe das immer wieder, das ist eine der ersten Fragen und dann ist, also 90% sind immer, die sagen, boah, das ist eine sehr schwierige Frage. Aber das ist ja die essentielle Frage beim Aufbau, wo will ich überhaupt hin oder was will ich erreichen? Und zurückzukommen eben zu dem Thema Förderungen oder Investments, da brauche ich auch Experten, weil die Förderungen oder auch die Investoren ja ganz unterschiedlich sind. Wofür brauche ich jemanden und wofür brauche ich eine Förderung oder Investment? Weil wenn ich heute ein VC, ein Venture Capital Fonds herhole, hat der ganz andere Intention als Family Office, ja, oder a Business Angel oder Family and Friends, ja. Und genauso ist es bei den Förderstellen. Ja, das ist ja ganz unterschiedlich. Ja, gibt Förderungen, die sind nicht rückzahlbar. Es sind Förderungen, die sind rückzahlbar. Also da muss man sich wirklich mit Experten beschäftigen und sich zuerst die Frage stellen: Was will ich überhaupt?
Mhm. Ja, super. Tolle Insights, super zusammengefasst auch. Ich glaube, da können viele damit arbeiten. Gehen wir ein bisschen noch zu dem Bereich Zertifikate, regulatorische Anforderungen. Wenn du, also als Beispiel jetzt, wenn du ein Lebensmittelprodukt in den Handel einführen willst, dann soll das meistens nach ISF produziert und zertifiziert sein. Ja, also nur mal als ein Beispiel zu nennen. Gibt's da im Health-Sektor irgendwie so ein Zertifikat oder Zertifikate, die ein Muss sind, wo du sagst, hey, schaut doch wirklich von Beginn an, dass das nach so und so produziert wird oder dass ihr das Zertifikat habt, oder ist das ein offenes Thema in dem Bereich?
Es ist wieder produktabhängig. Also du hast Produkte im Lifestyle-Bereich, wo du außer die ganz normalen Zulassungen, die du sonst brauchst, die da auch brauchst, ja, also ob das jetzt ein Lebensmittel ist oder Nahrungsergänzung, hast du halt deine Vorgaben und unterschiedliche Zulassungen. Dann hast du Medizinprodukteverordnung, das heißt, da gibt es verschiedene Klassen. Da ist immer die Frage, was soll dein Produkt bewirken? Also je höher sozusagen die Effektivität, je höher die Wirkung ist, umso höher ist die Zulassungsstufe. Und das Höchste sozusagen, unter Anführungszeichen, ist dann die ärztliche Leistung. Ja, also das sind dann Themen, die nur der Arzt verschreiben darf. Jetzt beispielsweise Medikamente brauchen gewisse Zulassungen, aber verschreibungspflichtige Medikamente darf wieder nur der Arzt verschreiben. Ja, also da muss ich schauen, was soll mein Produkt machen oder meine Leistung, also in dem Fall Produkt. Und je höher die Wirkung, sind das invasive, also ist es invasiv, ist es nicht invasiv, da gibt es verschiedene Unterscheidungen und dann sagt man, in welcher Klasse für Medizinprodukte. Das gibt es auch im digitalen Bereich, digitale Medizinprodukte, und alles, was Medizinprodukte ist, ist sehr aufwendig, sehr kostenintensiv, weil da natürlich auch Zertifizierungen, Qualitätsmanagement und so weiter dazu kommt.
Genau, das erlebe ich auch sehr oft, dass die Startups dann sagen bei den Projekten, wir bewegen uns in der Klasse der Nicht-Medizinprodukte eh klar, weil wenn man da mal drinnen ist, dann ist das wirklich zeitintensiv, kostenintensiv, du brauchst echt alle möglichen Zertifikate. Also das erlebe ich auch oft. Von den Ländern her, gibt's da so Trendländer, wo du sagst, so in den und den Ländern boomen die Longevity-Produkte, oder ist das überhaupt überall zurzeit ein Thema? Kann man das irgendwie festmachen oder schwierig?
Also ich glaube, dass es ein globales Thema ist. Ja, es gibt natürlich gewissen Entwicklungsländern, die haben andere Themen als Longevity. Ja, also da geht es um die Grundversorgung. Wir haben natürlich in Europa schon ein Thema mit den Zulassungen, Datenschutz, Grundverordnung und ganz, ganz vielen Auflagen, die auf der einen Seite sehr gut und wertvoll sind, ja, dass ich halt einfach Qualitätskontrollen habe für den Endkunden. Das finde ich auch sehr gut. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich dazu sagen, wenn das dann zu überbordend ist, dann hindert das auch in der Innovationskraft. Und wenn ich mir das global anschaue, ich meine, das kann man überall nachlesen, das ist jetzt nicht von der Katharina Schneider aus dem Nebkästchen geplaudert, sondern da brauche ich mich nur mit dem globalen Markt beschäftigen, ist es halt so, dass es Länder gibt, und da gehört zum Beispiel China auch dazu, die da ganz stark gefördert werden von der Regierung und eine ganz hohe Innovationskraft haben. Also wir sehen sie auch in den, jetzt überhaupt keine E-Mobilitätsexperte mit Autos, aber das kriegt ja auch der Laie mit, was da jetzt passiert. Ja. Und ähnlich ist es im Gesundheitsbereich. Ja. Also da wird so viel entwickelt, und ich glaube, um in Europa da wirklich innovativ zu bleiben oder zu sein, muss sich da auch von der gesetzlichen Lage was ändern, dass man die Innovationskraft steigern kann. Also wir sehen das in Amerika, ist das auch anders. Also das ist, die Zulassungen sind immer anders, aber da werden sozusagen Innovationen wesentlich stärker gefördert, als das jetzt in Europa ist. Ja. Aber was wir wissen, und das ist jetzt von der unternehmerischen Seite oder von der Startup-Seite, je innovativer wir sein können, je innovativer wir arbeiten können, ja, umso stärker können wir natürlich Errungenschaften schaffen, die ja letztendlich, und das ist ja die Idee per se eines Startups, die Menschheit gesünder und besser machen. Ja, also das ist die Idee dahinter, ja. Das ist so meine Sichtweise. Das sehen wir auch in der Digitalisierung, in der KI ist es ja ein ähnliches Thema. Ja. Also die großen KI-Movements sind im amerikanischen Bereich, teilweise im chinesischen Bereich, Europa teilweise, aber da haben wir, also es wird uns da nicht immer leicht gemacht, sagen wir es mal so.
Also Europa schon als Chance, was jetzt Qualität und Vertrauen betrifft, ne? Auf alle Fälle. Genau. Aber so der Appell, bitte ein bisschen weniger Papierkram und mehr Speed, ne? Simplicity, genau. Alles ein bisschen einfacher machen, um Innovationen dann wirklich zu fördern.
Genau.
So habe ich vielleicht das jetzt verstanden.
Vielleicht kann ich da noch einen Nachsatz dazu geben, gerade zum Longevity-Thema, ja. Also wir sprechen ja jetzt, oder das hat immer so den Anschein, naja, ich brauche jetzt die eine Pille oder das eine Nahrungsergänzung oder dieses eine Rotlicht oder was auch immer. Longevity bedeutet ja lange gesund leben. Also es geht ja nicht dazu, die Lebensspanne, diesen Lifespan zu verlängern, sondern es gibt ja Zahlen, wie viel Prozent wir unseres Lebens ist bei Männern und Frauen unterschiedlich gesund leben, wie viel krank und wie viel schwer krank. Mhm. Und die Idee dahinter ist, dass wir diese Lebenszeit, die wir krank oder schwer krank sind, dass wir die sozusagen verringern. Das ist ja die Idee vom Longevity.
Und also gesund im Grab fallen. Entschuldige, aber so.
Genau, ja. So. Und ich habe es ja anfangs schon erwähnt, da geht es um die Komplexität. Jeder von uns ist unterschiedlich. Also spätestens seit der Entschlüsselung des Genoms wissen wir, dass wir Menschen unterschiedlich reagieren. Wir verstoffwechseln Medikamente unterschiedlich. Wir sind einfach individuell. Jeder weiß das. Ja, das eine wirkt bei dem und beim anderen wirkt es nicht, ja, weil wir halt individuell sind. Und diese Themen bei Longevity gehört natürlich diese Individualisierung dazu. Ja, jeder von uns ist unterschiedlich, jeder hat eine andere Persönlichkeit. Den einen, der geht Eisschwimmen und für den ist es der Jungbrunnen und schlechthin, und der andere geht Eisschwimmen und kriegt aber einen Herzinfarkt, weil er einfach da andere Voraussetzungen hat. Das heißt, es geht hier, wenn wir über das Thema Longevity reden, um Konzepte und komplexere Strukturen, die ineinandergreifen. Ja, also da geht's ja um Ernährung, um Bewegung, um Schlaf, um Gesundheit. Also Gesundheit heißt keine Krankheiten haben. Ja. Um unseren Geist, unsere mentale Gesundheit, um soziale Kontakte. Also das ist ja nicht eindimensional, sondern das ist ja multidimensional. Und was bedeutet das jetzt? Wenn ich da ansetzen will und sage, ich will wirklich in dem Bereich Longevity was machen, reicht's mir nicht, wenn ich die eine Pille habe oder dieses eine Nahrungsergänzungsmittel, sondern ich muss das breit aufsetzen. Und was bedeutet das? Wenn ich breit aufsetze, ja, dann habe ich eine Riesenmenge an Daten. Das heißt, da kommt natürlich wieder die KI und die Digitalisierung ins Spiel. Ja, weil das kann ich nicht mit einem Fragebogen mit 5 Fragen beantworten und sagen, du bist so oder so. Ja. Also deswegen, wenn man in dieser Longevity-Bubble, von der wir sprechen, geht es wirklich um ein komplexes Ganzes, wo natürlich die Technologie, die künstliche Intelligenz und die Digitalisierung eine riesengroße Rolle spielt. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich will nicht, dass es so den Eindruck macht, der, also nimm da irgendein Nahrungsergänzungsmittel, mach eine Marke drauf und dann bist du, machst du Longevity. Das ist mir ganz wichtig inhaltlich.
Mhm, voll. Also wirklich eine 360-Grad-Betrachtung bei dem Thema ist extrem wichtig. Vielleicht auch jetzt nochmal so ein bisschen dem Ende hin bei unserem Podcast heute, so ein bisschen ein kritischer Blick. Katharina, mal ganz ehrlich, von dem, was du siehst, von dem, was du erlebst, von dem, was dir vorgestellt wird, wie viel von dem, was wir da aktuell sehen am Longevity-Markt, was wird denn da noch in 5 Jahren existieren?
Also ich habe in der Schule Geschichte gehasst, muss ich dazu sagen, aber mittlerweile ist für mich Geschichte wichtig, ja, weil aus der Geschichte können wir immer lernen und ich wundere mich, warum wir immer wieder Fehler machen, obwohl wir es eigentlich aus der Geschichte schon lernen hätten können, weil sich ja die Themen immer wieder wiederholen. Ja. Und genauso ist es im Prinzip auch bei diesen Hype-Thema, ja, oder bei diesen, jetzt gehen alle auf Longevity und jetzt stürzen wir uns alle da drauf und so weiter. Also es wird diejenigen, die wirklich was bewirken, bewegen, Nachhaltigkeit im Sinne, das macht Sinn, da sind die Zulassungen, da ja, das funktioniert, wird es etablierte Player geben. Ich bin sicher, dass der Gesundheitsmarkt sich generell extrem verändern wird. Vielleicht noch ganz spannend. Wir haben ja, also Longevity ist ja auch ganz stark mit Prävention verknüpft. Ja? Also das ist ja sozusagen vorbeugend, was zu tun, dass ich nicht krank werde. Und wir haben ja bis jetzt, Prävention war immer sehr schwer zu verkaufen. Also die Menschen haben es Probleme und ich will eine Lösung. Also ich bin krank und will ein Medikament oder will mir was draufschmieren, dass mir dann besser geht. Aber wenn man uns sagt, naja, lebt gesund oder macht dieses oder macht das, dass du länger gesund bist, damit haben wir ein bisschen ein Problem. Da können wir nicht, das interessiert uns nicht so. Ja, das heißt, dieser Longevity-Markt ist ein präventiver Markt und da kommt natürlich jetzt auch noch eine strukturelle Sache dazu, weil schauen wir uns doch einmal unser Gesundheitssystem an, ja. Unser Gesundheitssystem funktioniert ja nur, auf Krankheiten zu heilen. Das heißt, du kriegst, wenn ich zum Beispiel von der Kasse spreche, kriegst du Prävention nicht bezahlt. Du kriegst immer nur was bezahlt, wenn du schon krank bist. Richtig. Das heißt, du kriegst, was zum Abnehmen oder Spritzen, Diabetes-Spritzen, was auch immer, kriegst du, wenn du bereits Diabetes hast, übergewichtig bist, krank bist. Ja, aber vorbeugend, ja, dass ich jetzt sage, naja, schauen wir doch einmal, dass die Leute gar nicht übergewichtig werden. Ich glaube, ich habe so eine Zahl gehört, dass 30% unserer Kinder bereits übergewichtig sind, ja, wo wir alle wissen, dass sozusagen Ernährung, Übergewicht ein riesengroßes Thema ist. Und dieser Teil, ja, dieser präventiver Bereich, der in den Longevity-Bereich reinfließt, das verschiebt sich gerade, ja, weil das ist ja alles privatwirtschaftlich, was wir jetzt sprechen. Das zahlen wir ja selber aus unserer eigenen Tasche.
Ja.
Aber letztendlich kommt es natürlich auch im Gesundheitssystem zugute und wenn man größer umdenkt und ich das über das Gesundheitssystem sozusagen, die Prävention, die Longevity bezahlen würde, hätte ich nachher weniger Kosten in der Heilung. Ja? Also ich glaube, dass dieses Thema sehr viel bewirken wird. Es wird sehr viel passieren, weil der Gesundheitsmarkt ist ja auch überall im Umbruch. Wir sehen ja, so kann es ja eigentlich nicht mehr weitergehen, wie es jetzt geht. Also ich glaube, es wird sehr, sehr spannend in den nächsten Jahren. Es wird sich sehr, sehr viel tun. Also Ich würde sagen, alle, die wirklich gute Ideen haben, die sagen, ich habe da was oder ich will mir da rein tigern in was, was sozusagen mit der Gesundheit zu tun hat. Das ist ein Zukunftstrend und Markt und hoffentlich wird es auch bleiben. Also wenn es nachhaltig ist, bleibt es.
Mhm. Ja, schön. Gilt auf jeden Fall weiter zu beobachten und da kommt sicher noch viel. Das glaube ich auch. Da bin ich fest davon überzeugt. Drei Takeaways für unsere Hörerinnen und Hörer im Bereich, im Health Longevity Bereich, die ein Produkt aufbauen wollen. Vielleicht nochmal, du hast viel gesagt, wir haben viel besprochen, aber so deine drei Top-Empfehlungen, dass wir da noch was mitgeben können.
Ja, also das erste ist, Produkt oder die Leistung genau zu überlegen, was kann das oder bewirkt das wirklich oder was will ich damit erreichen und was brauche ich dazu? Ja, ist es Lifestyle, wo in welcher Kategorie ist es und macht es wirklich, macht es was besser, unterscheidet? Also wirklich nochmal das Produkt anzuschauen und dieses, warum mache ich das? Das ist das eine. Das zweite ist, sich auch wirklich zu überlegen, wo ist mein Ziel, wo möchte ich hin? Ja, was will ich überhaupt erreichen? Wie groß soll diese Dimension sein? Ja, das ist wichtig für den gesamten Aufbau, für die Struktur und wo ich hin will. Und das dritte Thema, das hängt alles irgendwie schon zusammen, aber es ist auch das Finanzierungsthema und das Thema mit Experten, wo man sagt, geh doch zu jemandem, der sich auskennt. Ich meine, das ist ja genau das, was du machst und wo du auch Startups hilfst und sagst, schau, kommst zu mir, ich habe die Jahre oder jahrzehntelange Erfahrung im Sourcing, ja, ich weiß, wie das wo funktioniert und schauen wir doch nach Europa, wie können wir das machen? Und ich glaube, der dritte Punkt eben wirklich mit Experten zu sprechen, die schon Erfahrung haben, das macht Abschneider und hilft uns weiter. Also das sind so die drei Takeaways und das ist jetzt kein Takeaway, aber ich will es immer nur dazu sagen, weil ich das immer höre, was sind die drei wichtigsten oder was sind die drei Punkte, um erfolgreich zu sein oder so. Es ist eine komplexe Geschichte, weil wenn das so einfach wäre, dann könnte es jeder machen. Und dann würden nicht 90% scheitern, ja. Und ich will jetzt nicht abschließen, indem ich demotiviere, sondern ich will ja motivieren, das zu machen. Aber ich will, dass jemandem bewusst ist, dass es ein komplexes Thema ist.
Ja. Ja, das hast du schön gesagt. Mega. Danke dir, Katharina, für diese wirklich klaren Einblicke, die du da heute gegeben hast. Wenn ihr euch da draußen mit dem Gedanken tragt, ein Produkt im Health-Bereich zu entwickeln, nehmt euch die Zeit für die Details, denn genau das entscheidet dann oft über Erfolg oder Nicht-Erfolg. Bis zur nächsten Folge von Königsdisziplin Procurement Made in Europe.
Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte und für die spannenden Fragen. Dankeschön.
Ebenso danke. Bis bald, Katharina.
Ciao.